Radio Darmstadt.
Mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Ja, guten Abend, hier ist das Chaos Radio bei Radio Darmstadt. Am Mikrofon sind Jenny und
Ristecker und Maddock da hinten.
Was haben wir heute für Themen?
Ja, also wir haben einen durchaus kompetenten Anrufer zum Thema RFID, den hat Maddock klar gemacht. Und Tabasco Eye, der ja schon allseits bekannt sein sollte, möchte uns viel über seine PlayStation Portable erzählen und was man mit dem Ding so anstellen kann.
Ja, dann haben wir wahrscheinlich noch einen Beitrag über DCF 77 und natürlich viel Musik. Und mit der geht's jetzt auch los.
We'll be right back.
Wir sind natürlich auch telefonisch unerreichbar und zwar unter der Nummer 06151 87 00100. 06151 87 00100. So, wir haben jetzt einen Telefongast und zwar den Tabasco-Ei. Hallo. Hallo Tabasco.
Das stimmt jetzt leider nicht ganz. Und zwar ist der Lukas aus Hildesheim hier am Telefon.
Verdammt.
Und er wird uns ein bisschen was über RFID erzählen. Hallo Lukas.
Ja, genau. Hallo, schönen guten Abend.
Okay, dann war ich wohl gerade ein bisschen zu schnell. Ja, auch von mir hallo.
Ja, dann leg doch mal los. Was ist denn eigentlich RFID, so zum Einstieg?
Ja, RFID ist eigentlich eine Methode, um Daten per Funk zu übertragen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir dann aktive oder passive Tags, heißt das Ganze, das sind so kleine Transponder, die entweder aktiv etwas raussenden oder passiv Informationen empfangen von einem Reader, einem RFID-Lesegerät und diese dann auswerten und weitersenden. Oder ob wir eine Öffnung für ein Garagentor haben oder eine Zugangskontrollkarte für irgendein Rechenzentrum oder so eine Karte, um Mensa-Berichte abzurechnen. Wenn das alles kontaktlos basiert über Funkkopplung, dann spricht man im Allgemeinen von Radio Frequency Identification oder kurz RFID.
Hm. Und wie funktioniert das jetzt technisch gesehen?
Also es gibt im RFID-Bereich mehrere Frequenzen und abhängig von dem Frequenzspektrum haben wir dann eine sogenannte Kopplung. Das heißt, wir haben in fast allen Fällen einen kleinen Chip, der stort die Daten, also speichert die entsprechenden Daten und ist über eine Antenne dann mit dem Lesegerät entweder kapazitiv oder induktiv gekoppelt. Und diese Kopplung basiert dann auf verschiedenen Frequenzen. Es gibt im ISM, das ist dieses Industrial Science Medical Band, das ist ein Frequenzspektrum, der für freie Applikation zur Verfügung steht oder auch auf proprietären Frequenzen und im UHF-Bereich. UHF ist vielleicht bekannt von Fernsehantennen, wo früher auch das Fernsehbild mit übertragen wurde. Diese Frequenzen werden zum Teil heute auch schon für RFID-Systeme genutzt.
Ja, und soweit ich weiß, ist es ja teilweise ein bisschen abhängig von der Frequenz, wie das genutzt wird, nicht?
Das kann man nicht so sehen. Es gibt gewisse RFID-Frequenzen, die zum Beispiel von der EU verwendet werden, um zum Beispiel Rindviecher zu identifizieren. Die senden auf relativ niedrigen Frequenzen, da haben wir die 125 Kilohertz. Vorteil dieser niedrigen Frequenzen ist, sie durchdringen auch durchaus mal so einen Kuhmagen, wenn da ein entsprechender Transponder in der Kuh versenkt ist. Nachteil ist, durch diese langsame Taktung bei den passiven Tags hat man halt nicht so eine hohe Datenrate. Das heißt, man kann das Takten, das Glocken der entsprechenden Transponder nicht so hochsteuern, kann also weniger Daten übertragen. Dann gibt es typische Tags im Bereich der Automatisierung und im Bereich der Logistik und Warenwirtschaft. Da gibt es einmal die sogenannten EPC-Tags. EPC steht für Electronic Product Code und ist von der EPC Global verabschiedet worden. EPC Global ist die Nachfolgeorganisation der EAN, ist vielleicht bekannt durch die Barcodes. Wenn man mal im Supermarkt die Produkte umdreht, dann sind da überall so Barcodes drauf, dass die Scannerkassen die Produkte erfassen können. Und in diesem Bereich gibt es jetzt auch Bemühungen, dass man mit so einem RFID-Tag unter anderem anstatt von einem Barcode, das auf jedes Produkt draufklebt und dann ganz tolle neue Anwendungen mitfahren kann, die natürlich auch einen Haufen von zusätzlichen Risiken mit sich bringen, sowohl für den Betreiber dieses Stores als auch für den entsprechenden Konsumenten. Und dann haben wir noch die Tags, die auf sogenannten Paletten-Level-Tagging ist. Das ist im Gegensatz zu diesen ERN- und EPC-Tags, die auf etwas über 15 MHz agieren, die entsprechenden 854 MHz-Tags, die dann in dem ganz normalen UHF-Band agieren und die dann über Logistikprozesse verwendet werden, um zum Beispiel Paletten zu tracken.
Und wie sieht das dann reichweitenmäßig aus? Also habe ich jetzt da eine Reichweite von ein paar Zentimetern oder geht das auch über mehrere Meter?
Das hängt, wie gesagt, immer davon ab, welche Tags verwendet worden sind. Es gibt diese Proximity-Tags, die halt diese ISO 14443, das ist quasi eine Smartcard, die über einen RFID-Transponder gekoppelt ist, die haben Reichweiten zwischen 5 und 10, vielleicht 15 Zentimeter, wo man auch mithören kann. Hingegen Tags, die keine kapazitive, sondern eine induktive Kopplung haben, also Kopplung über ein Funkfeld, die kann man durchaus bis zu 200 bis 300 Meter abhören. Letzten Sommer gab es auf der Black Hat in Las Vegas eine Demonstration, da haben die aus einer Entfernung von 450 Fuß noch RFID-Tags ausgelesen und manipuliert.
Ja, wo wir gerade bei manipuliert sind, was für Risiken birgt das denn? Also was kann denn gemacht werden oder was kann passieren, wenn es jemand ausliest, der eigentlich nicht dazu berechtigt ist?
Also erstmal zu den RFID-Tags. man kann natürlich, weil diese Tags quasi alle einen identischen Fingerabdruck haben, da gewisse Privacy-Szenarien draus generieren. Problem Nummer eins ist, jedes RFID-Tag sollte zumindest heutzutage einen einheitlichen Identifier haben. Das heißt, die haben alle eine einheitliche Seriennummer. Wenn man früher sich eine Dose Cola im Supermarkt gekauft hat, da hat die gesamte Charge, also die ganze Produktion von einem Tag immer alles eine gleiche Seriennummer oder einen gleichen Barcode. Heute ist es so, dass jede einzelne Cola-Dose einen einzelnen, eindeutigen Code hat, wenn diese Dose mit so einem RFID-Tag versehen ist. Was natürlich dazu führt, ist, dass wenn ich Mr. Meyer da habe und Mr. Meyer hat einen Einkaufskorb, da hat er 4 Cola-Dosen, dann hat er noch seine neue tolle Jeans an, die auch mit einem RFID-Tag für die Logistik versehen wurde und entsprechend auch noch ein paar andere Tags bei sich hat, dann kann man diese Person durch eindeutig identifizieren. Gefährlich wird es in dem Bereich, wenn jetzt auch Büchereien anfangen, ihre Bücher mit RFID-Tags auszustatten, wo man dann aus dem Tag auch aus der Ferne auslesen kann, welches Buch er sich entsprechend ausgeliehen hat, wie sogar die ISBN-Nummer des Buches ist, dann kann man sich Szenarien aufbauen, wo jemand Fremdes plötzlich weiß, welche Unterwäsche sie tragen, welche Bücher sie lesen und das alles im Abstand von 400 Metern und ohne sonst was über ihn zu wissen. Wenn man dann auch noch Tags in Kreditkarten oder Kundenkarten drin hat und dann auch noch den Namen und vielleicht sogar noch die Kreditkartennummer auslesen kann, dann macht das manchen Leuten auch schon ein bisschen Angst, wenn das auch auf die Entfernung von 400 Metern remote auslesbar ist. Andererseits sollten wir jetzt hier auch nicht zu viel Panik führen. Viele von diesen Karten sind Proximity-Karten. Item-Level-Tagging gibt es nicht aufgrund von Verbraucherschutz zurzeit. Das mit dem entsprechend Verfolgen und Tracken und Tracen von Personen lässt sich auch wunderbar mit Handys durchführen, heutzutage schon.
Und wenn ich jetzt trotzdem ein bisschen paranoid bin und verhindern möchte, dass meine RFID-Tags, wo sie auch immer sind, ausgelesen werden, was kann ich denn da tun?
Das Einfachste ist einfach ein Stück Alufolie und da entsprechend das Tag mit einlesen. Was auch sehr gut funktioniert, man kann, weil das ja Antennen sind, so ein ganz normales ISO-Tag besteht ja meist aus einer Antenne und einem stecknadelgroßen Chip. Wenn man dort 2 Tags aufeinander legt, dann verändert man die Harmonie des Feldes und schon kann kein Reader mehr dieses entsprechende Tag auslesen. Sonst gibt es auch noch die Möglichkeit, die auch sehr effizient läuft, einfach ein fehlerhaftes RFID-Tag auf das entsprechend korrekte Tag draufkleben. Das sorgt dafür, dass teilweise Ladegeräte streiken. Andere Möglichkeit ist natürlich auch Verifikationen durchzuführen oder halt das Tag in einer ganz normalen Kühltasche. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Es gibt diese Kühltaschen in jedem Einkaufsmarkt, die halt mit Aluminium vernünftig ausgeschlagen sind. Dadurch kommt kein Lesegerät mehr.
Ja, wie ist das denn dann aber, wenn ich Gefriergut habe, auf dem trotzdem diese Tags drauf sind, dann wird das auch nicht ausgelesen? Oder?
Das ist ein ganz großes Problem der Industrie, wo die auch noch keine Lösung haben. Das nächste Problem, was existiert, ist, was passiert, wenn ich so einen Tag auf eine Metalloberfläche draufklebe. Bestes Beispiel, man muss sich nur irgendwelche Kartoffelpüree-Packungen im Supermarkt angucken. Wenn das ein Metallbeutel ist, dann kann man da keinen RFID-Tag drauflegen und das entsprechend auslesen. Da gibt es heutzutage noch ganz, ganz viele Probleme, was allein die Technologie angeht, so dass man noch gar keine großen Privacy-Bedürfnisse haben müssen. Die haben erstmal Probleme, ihre Paletten auszulesen. Und dieses Szenario mit dem Gefrierbeutel und Gefriergut, dann muss man halt sagen, dann muss halt der Beutel nach der Kasse gekauft werden, das wird dann mit organisatorische Konzepte abgeregelt und das Gefriergut wird dann erstmal ausgelesen und dann erst eingetütet.
Ja, klar.
Wobei ich jetzt hier aber auch die Hörer warnen möchte. Es gibt auch Systeme, die zum Waren- und Diebstahlschutz verwendet werden. Das sind keine RFID-Systeme, die arbeiten anders und die lassen sich auch nicht durch so einen Gefrierbeutel aufhalten. Also wenn jetzt hier irgendjemand auf die Idee kommen sollte, er könnte jetzt billig einkaufen, indem er einfach seine Waren in den Gefrierbeutel packt und denkt, das wird durch RFID verhindert, das ist nicht so der Fall.
Ja, aber so breit ist doch die Verbreitung auch noch gar nicht, oder?
Bis jetzt gibt es in Deutschland an mir 4 bekannten Fällen RFID-Anwendungen, wo auch Endbenutzer mit in Verbindung kommen. Einmal, wenn man, glaube ich, ins Klinikum Saarbrücken kommt. Dort kriegen die Patienten so ein RFID-Tag ums Handgelenk geklebt, dass man sie dadurch auch mit Medikamentierung und anderen Sachen besser erkennen kann. Dann im bekannten Fall vom Metro Future Store. Und der dritte Anwendungszweck ist relativ weit schon entrollt. Das ist dieses gesamte, in den gesamten Wintersportgebieten, die entsprechenden elektronischen Skipässe, die dann damit entsprechend aufgebaut werden. Und das vierte Projekt, was mir jetzt seit bekannt ist, da geht es dann darum, dass man mittels RFID-Tag einem öffentlichen Nahverkehrsverbund das als Fahrkartenersatz nutzen kann.
Ja, das waren jetzt erstmal viele Informationen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause mit ein bisschen Musik und hören uns gleich wieder. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne anrufen unter 06151 87 00 100. So, und schon sind wir zurück mit dem Lukas. Der ist jetzt ein bisschen über die Designfehler bei RFID erzählt.
Ja, also das Problem, was man bei ganz vielen RFID-Systemen hat, ist, dass einfach Informatiker und meist auch Elektrotechniker nicht nachdenken. Wenn man sich ein bisschen auskennt mit so Datenstrukturen, dann gibt es einen ganz beliebten Fehler, den wir haben. Wir haben einfach kein Design, was die entsprechende Hardware angeht. Beispiel, es gibt relativ viele Tags, die einfach ein Vielfaches einer Speicherseite einem zurückliefern. Wenn ich also nun ein Tag habe, was wie ein EEPROM organisiert ist, dann kann ich über meinen entsprechenden Speicherbereich lesen und der RFID-Tag, der Transponder, gibt mir einfach ein Vielfaches der entsprechenden Speicherseite zurück. Hört sich erstmal nicht gravierend an, führt aber zu einem ganz großen Problem. Denn ich habe für den Reader quasi unlimited Speicher auf dem Tag. Und wenn jetzt ein schlauer Programmierer jetzt auf die Idee kommt, er schreibt einen C-String auf den Reader rein, den er in einer Get-Char-Schleife liest, dann führt das unter anderem dazu, dass wenn man durch ein Tool, was wir auch entwickelt haben, zum Beispiel das Nullbyte seines Cs-Konstrukts auf dem Tag entfernt haben, der entsprechende Reader und das Backend-System, meistens der PC dahinter, so lange liest, bis es zum Memory-Overrun kommt oder das System einfach abstürzt. Das sind natürlich Fehler, die auf keinen Fall passieren dürfen. Nächstes Problem ist, es wird einfach falsche Technologie eingesetzt. Wir haben schon ein Hotelsystem gesehen, da haben sie für die Gäste Zugangskarten gemacht mit denselben Tags und derselben Technologie, die unter anderem auch für Joghurtbecher verwendet wurden bei der Metro oder für Frischkäseverpackungen. Ergo, man nehme eine Frischkäseverpackung und schreibe ein gewisses Bitmuster auf diese Verpackung drauf. Das Hotel hat folgendermaßen gearbeitet, die haben einfach die Bits genommen, keine Etage hat mehr als 255 Zimmer, und haben dann gesagt, in mein erstes Byte schreibe ich mein Bitmuster rein, wer Zugang für die Etage 1 hat, mein zweites Byte wird für Etage 2 und so weiter. Ergo, man nehme einen Joghurtbecher, schreibe mit FF voll und kann im gesamten Hotel jedes Zimmer öffnen. Das sind so ein paar typische Fehler, die wir so experimentell rausgefunden haben, was RFID-Systeme angeht.
Ja, das ist natürlich nicht so toll. Oh, jetzt bin ich ein bisschen laut, so klingt's besser. Ja, wo wir gerade bei Software sind. Du hast Software entwickelt für RFID?
Ja, genau. Es ist so ein Spaßprojekt gewesen. Vor 2 Jahren haben wir uns ein Thema für die Black Hat in Las Vegas ausgesucht und da gab es noch überhaupt keine Betrachtung zum Thema RFID. Es war alles proprietär, alles geschlossen und gar nichts. Also haben wir uns ein paar Reader bestellt und haben angefangen, einfach ein paar Tools zu entwickeln. Ein Tool ist RFDump, ist auch durch Funk und Fernsehen gegangen als illegales, verbotenes Hackerwerkzeug und andere Sachen. Dem nicht so ist. Es ist eher gedacht als Audit-Werkzeug, um mal zu gucken, was ist auf meinem Tag gespeichert. Ist das Tag manipulierbar oder nicht? Kann man das Tag lesen? Kann man schreiben? Kann man die Strukturen ändern? Und wie reagiert das Backend-System? RFDump ist freie Software unter der GNU Public License. Kann jeder gerne runterladen unter www.rfdump.org. Wir haben auch eine Mailingliste, wo auch Zuschauer und beziehungsweise Interessenten auch willkommen sind, da zu partizipieren und auch Patches zu schicken oder auch zu diskutieren öffentlich, und dient einfach dazu, um einfach mal diese Mythen und den Dunst und den Nebel aus diesen RFID-Systemen rauszuheben. Das ist ganz normale Technologie, die kann man ganz normal audieren, da muss man natürlich ganz normal auch wie bei jedem anderen System auf Sicherheit und die Implementation und die Korrektheit achten. Ganz gut ist eigentlich, dass ich heute gerade den Release von der 1.3er-Version von der RFDump gemacht habe. Damit ist es auch möglich, User Data Areas, also benutzerspezifischen Daten auf RFID-Tags auch zu klonen, zu kopieren oder auch zu sichern und zu restoren. Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel, man kann damit überprüfen, ob eine Mensa-Karte mit einem Schattenkonto geführt wird oder ob eine Mensa-Karte online auf der Karte das Guthaben speichert. Indem man ein Backup von der Karte macht, dann essen geht. Und wenn man das Restore hinterher macht und der Betrag ist drauf, ohne ihn wegverfrühstückt zu haben, dann war das ein Online-System, ist der Betrag abgebucht worden durch eine Schattendatenbank oder durch ein entsprechendes System, dann war es halt ein System mit einer entsprechenden Backend-Datenbank, und so kann man halt gewisse Prüfungen mittels RFDump durchführen.
Wobei ich natürlich wahrscheinlich dann erstmal einen RF-Reader brauche, um das Ganze einsetzen zu können.
Ja, den kann man entweder dann selber bauen, es gibt im Netz unter anderem relativ viele Anleitungen, wie man auch so ein einfache RFID-System und einfache Reader selber baut. Heise gab es unter anderem ein Design. Föbert möchte jetzt auch einen Reader sehr preiswert anbieten, um auch so Privacy-Checks durchzuführen. Man kann sich aber auch schon bei großen Produzenten von Identitätstechnologie für unter 100 Euro sich ein entsprechendes Eval-Kit oder sich einen entsprechenden Prototypen kaufen. Das besteht dann aus einer kleinen Platine, die muss mit Strom versorgt werden. Diese Platine hat einen RS-232-Anschluss drauf und hat einen Anschluss für eine externe Antenne. Und so einen Reader gibt es für unter 100 Euro, deutlich unter 100 Euro, der auch mit RF-DAM zusammenläuft.
Hm. Wo wir gerade bei Readern waren, wie kann ich denn erstmal erkennen, ob irgendwo ein RFID-Tag an mir ist oder an Dingen, die ich besitze?
Das ist relativ kompliziert, weil wir ja auf zig Frequenzen arbeiten und diese ganzen Frequenzen alle, also es gibt keinen One-Fits-All-Reader. Was ganz gut funktioniert ist, wenn man Angst hat, dass irgendwelche ISO-Sachen drauf sind, dass man über Feldharmonien arbeitet. Das heißt, es gibt einfache Schwingkreise, die auf die Harmonie von den RFID-Tag-Antennen abgestimmt sind und die dann einfach so binär ist Tag dran mit Antenne oder ist kein Tag dran mit Antenne sowas zurückgeben können. So ein Schwingkreis lässt sich relativ preiswert aufbauen. Der kostet unter 15 Euro. Wenn man dann gucken möchte, was ist auf dem Tag gespeichert, dann braucht man schon einen Reader, der auch die ganzen höherwertigen Anti-Collision-Algorithmen, die physikalische Abbildung der RFID-Kommunikation und auch das Dekodieren in ganz normale Binärsignale dann beherrscht, dass man da irgendwann auch einen ASCII-String rauskriegt. Und die kosten leider Gottes schon ein bisschen mehr. Einfache Lösungen sind halt die entsprechenden Schwingkreise.
Ist ja mir auch schon mal etwas.
Ja.
Ja, Jenny, hast du noch Fragen? Oder ist jetzt alles vollkommen klar?
Mir ist nicht viel klar, aber ich habe ja auch nicht alles mitverfolgt, sondern bin hier rein und rausgegangen und habe mit der Tür gequetscht, so wie jetzt eben der Risk-Taker.
Vielleicht weiß der Risk-Taker noch was, was er fragen möchte.
Was?
Nee, er weiß auch nichts.
Er schüttelt den Kopf.
Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Ihr könnt uns immer noch anrufen unter der 06151 87 00100.
Ja, und am Telefon? Wen habt ihr am Telefon gerade
eben? Am Telefon haben wir den Lukas.
Okay.
Ja, Risk, bist du denn soweit? Ja, Risk ist soweit. Dann ziehen wir die Musik hoch.
Er ist ein älterer Herr mit gütigem Blick. Verschwindest, ist es nicht seine Schuld. Nenn seinen Namen nie. Er ist ein älterer Herr mit fliehendem Kinn. Wenn du ihn noch nicht kennst, schaust du kaum zweimal hin. Er kleidet sich meist ganz in Grau. Er weiß, wer du bist und er kennt dich ganz genau. Nenn seinen Namen. Echter Kavalier. Wenn du nur an ihn denkst, steht er schon hinter dir. Auch du wirst ihm niemals entgehen. Und wenn deine Stunde dann schlägt, wirst du ihn sehen, nenn seinen Namen nicht.
Kannst du oder soll ich drauf gehen? So, und schon sind wir zurück mit einer Frage aus dem IRC.
Ja, Wonka fragt sich, ob die Hotelsysteme dann doch lieber mit Challenge Response funktionieren sollten, anstatt den Speichertags.
Ja, natürlich, unbedingt. Die Sache ist die, auch bei Challenge Response gibt es gewisse Angriffe und gewisse Probleme. Das Problem, was hier aufgetreten ist, war unter anderem, dass einfach die billigsten Etiketten verwendet werden, die halt in der Supply Chain, das heißt in dieser Auslieferungskette, für Konsumgüter verwendet werden. So ganz normale 50-Cent-Etiketten, die man mal so auf Frischkäse oder auf Parfümdosen oder auf Rasierklingen draufklebt, weil das halt besonders billig sein musste. Es gibt durchaus auch Systeme, das sind diese ISO 14443 A- und B-Systeme, die im Endeffekt eine Smartcard dahinter haben und dann auch mit Smartcard und Session Key und vernünftiger Verschlüsselung dann die Hotelzimmertür öffnen können.
Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, beschließen wir es dann damit. Ich bedanke mich vielmals für das Interview und für die Zeit, die du genommen hast.
Und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke, ja. Wünschen wir dir auch einen schönen Feierabend vor allem.
Danke, tschüss.
Ciao.
So, es ist 23 Uhr und fast Mitternacht. So. Und ja, der Maddock hat jetzt eine Überraschung.
Ja, beziehungsweise die ist eigentlich nicht von mir die Überraschung, die kennt ihr eigentlich schon von den letzten Sendungen. Und zwar diesen berühmten 24-Uhr-Schocker. Ja, was könnte das wohl sein? Alle dürfen mitraten. Ja, müsst jetzt nur irgendwie die Zeit vollkriegen, bis 24 Uhr ist. Sonst passt es ja nicht.
Ja, Risk-Taker will auch mal was sagen. Risk-Taker.
Ja, also wir möchten natürlich mit diesem Lied auch all die Daheimgebliebenen grüßen. Also McFly, der mit schmerzenden Backenzähnen da rumliegt. DJ Spock, dem es nicht sonderlich besser geht.
Und Eric Tefs, der sich voll auf die Uni konzentriert.
Ja, und dann natürlich Squelcher, dem die Arbeit wichtiger ist als wir.
Wen haben wir vergessen? Tabasco-Ei, der uns verlassen hat.
Ja, Tabasco-Ei möchte seinen Abschied bekannt geben und macht das nicht mal selber. Ist schon sehr schlimm, sehr schlimm.
Naja, kann er noch nachher noch machen.
Genau, vielleicht tut er es danach auch noch selber.
Ach ja, richtig, er ist ja Telefongast. Mein Gott.
Ja, zum unserem nächsten Thema.
Ja. Und wie wär's noch mit Makrotron? Also Zem, Hans, Hafre, ja, ihr wie wisst, wen ich meine.
Ja, den müssen wir ganz besonders grüßen, weil den haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ja, und er hat fest versprochen, auf den MRM-CDs da zu sein.
Wir haben an ihn gedacht.
Dauernd.
So, es geht gegen 24 Uhr. Ich denke, wir legen so ganz langsam mal los. Riz, bist du denn soweit?
Also das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Wir versuchen es gleich nochmal.
Er springt drüber. Okay, wir haben leider keinen 24-Uhr-Schocker.
Und wir versuchen es einfach nochmal.
Ich hab's probiert.
So, es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln, bis wir das nächste Mal das versuchen und dann vielleicht erfolgreich. Das ist sogar dem Risk-Taker peinlich, sag ich gerade. Okay, es gibt heute kein Wunderlicht, dafür eine ganz Überraschung der ganz anderen Art.
Klaus Hinrich war Bauer, kam niemals zur Ruhe, versorgte die Schweine, den Stier und die Oma, die meinte, du weißt doch genau, ein lediger Landwirt, der braucht eine Fräse, beim Dorf aus der Ehrvoll. Aus dem Götewaldhut. Mann, wer kommt reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, Götewaldhut. Sie kam aus der Stadt und sie hatte Niveau. Besonders gefiel ihm ihr kräftiger Hunger und was sie versprach und ihr nett. Sie war bestimmt einsame Spitze im Kochen. Er wusste zwar, was jeder weiß, die Ehe ist letztlich doch der größte Segen und sie litt an jenem Komplex. Männer wollen immer nur eins und zwar, Goethe war gut. Der konnte reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut, und ich merk jedes Mal, Goethe war gut. Er sagte zu ihr, du, mein Name ist Zepp, ich seh zwar so aus, doch ich bin gar kein Lehrer, bin Bauer, der heiraten muss. Darauf gab sie ihm einen ganz heißen Kaffee, der dünn war, doch Liebe macht blind. Er nahm sie ins Heu und sie kriegte ein Schnupfen, deshalb tat er um ihre Hand. Bald kamen Babys am laufenden Goethe, war gut. Mann, der konnte reimen,
des Versuchs schwitzig Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, verdammt noch.